Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Hendrik Epe. Viel Spaß!
Und damit moin aus Rostock City. Es ist Freitag, 7.30 Uhr und wir sind wieder live und am Start der New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostseeküste. Wir fragen uns hier seit mittlerweile 3 Jahren, wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir neue Arten von Arbeit kennenlernen? Und von wem können wir uns inspirieren lassen? Und dazu lade ich mir spannende Gäste ein. In der letzten Folge zu Gast war David Hilmer, der uns erzählt hat, wie wir spielerisch lernen können, besser zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit Lego. Ich als Papa habe natürlich auch den Lego-Kasten immer bereit und wer da nochmal reinhören will in das Thema Lego Serious Play, ist herzlich eingeladen. Heute fragen wir uns, wie wir eigentlich im Bereich sozialer Arbeit, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft neue Ideen reinbringen können, Transformation vorantreiben können und ich habe mir jemanden eingeladen, der Experte ist, der in diesem Bereich schon seit einer ganzen Weile unterwegs ist und am Start ist sozusagen. Ich freue mich auf Hendrik Epe. Er bezeichnet sich selber als Pfadfinder einer neuen Arbeitswelt mit dem Motto Connecting Perspectives to Change Systems. Er begleitet Menschen, Teams, Organisationen und soziale Systeme im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Transformation und ist, so wie ich, leidenschaftlicher Dad of 3 Kids. Der Hendrik wohnt nicht wirklich im Norden, er wohnt eigentlich genau auf der anderen Seite Deutschlands, nämlich unten im Raum Freiburg. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen, wie wir gerade in diesem Bereich, in dieser Branche auch vorwärts kommen, wie wir New Work verstehen können, was auch schon passiert. Er hat auch ein paar spannende Beispiele mitgebracht und wird aus der praktischen Arbeit berichten. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor. Vielen Dank an Mandarin Medien für die Unterstützung. Mandarin, für alle, die das nicht kennen, ist die Digitalagentur aus dem hohen Norden, aus Mecklenburg-Vorpommern, rund um die Themen Marketing, Talent, also von Recruiting über Employer Branding bis zu New Work und Digitalisierung. Und ich darf euch hinweisen auf eine Veranstaltung von Mandarin, und zwar finden am 26. Oktober die Talent Talks statt. Das Meetup für HR und Recruiting in Feldberg, diesmal im Herzen der wunderschönen Mecklenburgischen Seenplatte. Veranstaltet wird das Ganze in Kooperation mit Zone 1, Personalverantwortliche und HRler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn ihr mögt, auch drumherum, sind herzlich eingeladen zum Netzwerken und Lernen neuer Fakten und Ideen und Ansätze. Meldet euch gerne an. Alle Informationen bekommt ihr auf der Website von Mandarin auf mandarin-medien.de/events. Ja, dann moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Hendrik heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schöne Grüße in den Norden aus der Nähe von Freiburg.
In die sonnenreichste Stadt, Hendrik. Stimmt das noch? Das war mal so, ne?
Ja, ich glaube sonnenreich gar nicht, sondern es gibt irgendwie die heiß oder die wärmste Stadt, ja. Also irgendwie im Schnitt gerechnet ist Freiburg, glaube ich, die wärmste. Die sonnenreichste ist, glaube ich, Karlsruhe, habe ich mal irgendwo gelesen.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute mal schnacken können über New Work und soziale Arbeit, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Ein Thema, das dich ja auch schon lange beschäftigt und mich auch neuerdings. Und wir wollen dich natürlich auch kennenlernen, Hendrik. Deswegen starten wir gleich mit den beiden Klassikerfragen, die ich meinen Gästen am Anfang immer stelle. Hendrik, wie würdest du denn meiner mittlerweile 8-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
Ich würde sagen, dass ich Organisationen begleite und berate, die sich mit, sagen wir mal, besonderen Herausforderungen beschäftigen, vom Kindergarten über die über Bildungseinrichtungen bis hin zu Altenpflege, Altenhilfeeinrichtungen, also vielleicht auch ein paar Einrichtungen, die Mathilda schon kennt.
Ja, die ist ja in der 2. Klasse. Also genau. Was würdest du ihr da ganz konkret erzählen? Was würdest du da in der Schule tun?
Ich habe jetzt beispielsweise mal eine Schule begleitet zum Thema Medienentwicklungsplan in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist. In Baden-Württemberg brauchen die Schulen einen Medienentwicklungsplan, um die Gelder von diesem Digitalpakt abzurufen. Und dann habe ich mit denen, mit dieser Schule, eine Vision entwickelt, wie sie ihre digitalen Geräte nutzen wollen und wie sie sich da zukünftig aufstellen wollen. Also solche Dinge. Visionsentwicklung. Ja, wo soll es hingehen in der Zukunft?
Wachstumsentfessler.
Ja, quasi so ein bisschen.
Ich habe ja hier auch eine Schule, also auch die Schule, an der meine mittlere und auch große Tochter gehen, die Don Bosco Schule, auch seit einer Weile begleitet, rund um die Frage, wie wir eigentlich, also welche Zukunftskompetenzen eigentlich wichtig sind. Da haben wir ja im Winter so eine digitale Meetup-Reihe auch durchgeführt mit verschiedenen Speakern, die für Inspiration auch tatsächlich gesorgt haben. Und das ist, ich habe festgestellt, es gibt viele Parallelen zum Bildungssystem, zur Schule und zu Unternehmen und Organisationen. Es hat natürlich auch viel mit damit zu tun, wie wir das schon immer tun und wer hat hier das Sagen und Hierarchie und all diese Themen gibt es da natürlich auch. Aber nochmal zurück zu dir, Hendrik. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
Auch eine spannende Frage. Also der erste Hashtag ist, glaube ich, Idee Quadrat. Das ist, glaube ich, das Offensichtlichste sozusagen, was man sehen kann, wenn man irgendwo im Internet unterwegs ist. Idee Quadrat ist sowas wie meine kleine Beratungsagentur oder wie auch immer ich das nennen will. Also unter ideequadrat.org kann man da ganz viele Sachen finden. Der zweite Hashtag ist New Work, den ich nehmen würde, ganz bewusst auch diesen, sagen wir mal, vielleicht schon etwas provozierenden Hashtag. Ich meine, du hast das ja auch in deinem Podcast-Titel drin stehen, da kann man ja lange drüber diskutieren, was denn genau New Work bedeutet. Und daraus abgeleitet dann sozusagen als dritten Hashtag New Social Work, also sozusagen New Work und die soziale Arbeit zu verbinden. Ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt, den ich in den letzten, 5 bis 10 Jahren inzwischen ja verfolge. Also zu sagen, wo sind denn eigentlich die Schnittpunkte zwischen diesen beiden Denkhaltungen oder Ideen bei der sozialen Arbeit, natürlich auch Profession und Disziplin der sozialen Arbeit und auf der anderen Seite eben dieses Konzept New Work, was ist das denn eigentlich, und da Schnittstellen zu finden. Als dann inzwischen 4. Hashtag würde ich den Hashtag Familie beziehungsweise vielleicht auch den Hashtag Vereinbarkeit hinstellen, weil ich als, genauso wie du, Familienvater mit 3 Kids, sozusagen immer kämpfe dabei zu sagen, wie kann das eigentlich alles zusammengehen, ja? Also zwischen Arbeit und der Familie und den eigenen Ansprüchen, eigenen anderen Anforderungen, die man ja irgendwie noch an sich selber hat. Und ich glaube, das ist echt eine riesige Herausforderung, mit der ich immer wieder kämpfe. Ich bin ja gleichzeitig noch angestellt an der Katholischen Hochschule in Freiburg und koordiniere da den Weiterbildungsbereich. Und dadurch sind es ein paar viele Anforderungen manchmal, und das versuche ich dann eben irgendwie zu vereinbaren unter diesem Punkt. Hat dann auch viel wieder mit New Work zu tun, das switcht dahin zurück sozusagen. Und als 5. Hashtag vielleicht dann der Hashtag Lernen. Damit beschäftige ich mich gerade wieder verstärkt. Also eben das, was du gerade angesprochen hast, diese Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Welche Kompetenzen kriegen die Kids auch irgendwie mitvermittelt? Und das Ganze dann auch nochmal bezogen auf Organisationen. Also welche, sagen wir mal, organisationalen Kompetenzen, organisationalen Fähigkeiten brauchen Organisationen eigentlich, um in dieser, sagen wir mal, doch etwas sich in Veränderung befindlichen Welt gut bestehen zu können, ja, also da sich damit zu befassen. Und ich glaube, das hat immer ganz viel mit Lernen zu tun, ja, also wie kann man sozusagen sich da entwickeln und neue Dinge, lernen und mitnehmen.
Ja, zum Thema Familie, ich finde das ja auch Quatsch, über Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending zu sprechen. Ich glaube, dir geht es ähnlich. Wichtiger ist, eine Work-Family-Balance hinzubekommen, weil die Dinge muss man, glaube ich, wirklich trennen. Alles andere kann man vielleicht sogar vermischen, weil ja irgendwie Arbeit hoffentlich ein Teil des Lebens ist, also des guten Lebens. Aber Familie interessiert das teilweise ja A, auch gar nicht, und B, hat ja auch seine Berechtigung, ist so ein eigener Raum auch, ne?
Ja, und trotzdem ist es ja eben wahnsinnig schwierig. Ja, also trotzdem sozusagen rutscht ja, also jedenfalls geht es mir so und ich bin da alles andere als halt irgendwie ein gutes Beispiel oder sowas, wahrscheinlich eher genau das Gegenteil, dass es trotzdem ja vermischt. Also was weiß ich, wenn man im Urlaub ist, dann sitzt man halt irgendwie am Pool oder keine Ahnung wo und guckt dann halt doch wieder in die E-Mails rein oder guckt dann halt doch rein, obwohl eigentlich Zeit für die Kids wäre. Und ich tue mich damit immer noch wahnsinnig schwer. Also wirklich diese Trennung hinzu kriegen, wo ich dir voll recht gebe. Also das ist ja genau der Punkt, wo man sich diese Trennung wirklich verlaufen sollte. Echt nicht einfach.
Und auch verbunden mit der Frage, was ist dann eigentlich Arbeit? Wo geht Arbeit los? Wenn man dann abends mit einem Laptop auf der Couch sitzt oder ein Smartphone guckt, habe ich auch schon ein, zwei Mal die Frage von meiner Frau bekommen, arbeitest du schon wieder? Das weiß ich da manchmal gar nicht, ob das Arbeit ist.
Gut, aber ich meine, also es ist ja schon eine spannende Grundfrage. Also ich meine, du sitzt ja auch sozusagen irgendwie am Schreibtisch, arbeitest digital, berät sozusagen Leute. Und da ist ja schon immer die Frage, ja, was ist denn eigentlich Arbeit? Also wenn ich irgendwie mein Rennrad nehme und halt irgendwie eine Runde um den Kaiserstuhl fahre hier im Südwesten und dabei einen Podcast höre, ja, als Beispiel, ja, den New Work Chat sozusagen mit spannenden Menschen, ist das dann Arbeit oder ist das dann Freizeit? Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass es irgendeinen Wert generiert am Ende. Man kann sich mit tausend Dingen beschäftigen, aber also insofern ist ja auch Lernen für mich ein Stück Arbeit und bin auch ganz froh, dass ich bei Mandarin, der Digitalagentur, bei der ich arbeite, bekommen wir halt 10% der Arbeitszeit als Lernzeit gestellt. Das heißt, wir können 4 Stunden jede Woche uns selbstbestimmt mit den Themen beschäftigen, die uns interessieren. Und da fragt auch niemand nach. Und ich glaube, Google hat das auch mal mit dem Freitag gemacht.
Ja, das war, glaube ich, 20% oder sowas.
Das war, glaube ich, auch die Inspiration bei unseren Gründern. Und das generiert ja, also wenn man es clever anstellt, schon auf jeden Fall einen Wert. Und ansonsten ja sowas wie Podcast hören oder selbst Gespräche, finde ich, sind ja auch super Lernformate. Und ich genieße das ja auch, mit vielen unterschiedlichen Menschen und Perspektiven zu sprechen und das kennenzulernen. Das ist ja auch Arbeit am Ende des Tages.
Ja, also irgendwo zahlt es halt irgendwer darauf ein und deswegen ist halt eben diese Trennung zumindest, Work-Life-Balance oder Blending oder wie auch immer, tatsächlich dann eher, vielleicht ein bisschen veraltetes Konzept.
Ja, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und weißt du eigentlich noch deine früheste Kindheitserfahrung?
Das finde ich total schwierig. Ich habe oftmals, das Gefühl, dass ich Dinge sehr, sehr schnell wieder vergesse und deswegen das mit den Kindheitserfahrungen immer so ein Problem ist. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn du mich daran erinnerst sozusagen und ich einfach mal irgendwie den ersten Gedanken nehme, der in meinem Kopf hochkommt, dann bin ich ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Sauerland, ja, in Nordrhein-Westfalen, aus Oberfeischede. Grüße an dieser Stelle in Sauerland, also 600 Einwohner und tatsächlich mit Schafen, die mein Vater damals noch gezüchtet hat. Der war Lehrer nebenbei, der hatte ein bisschen mehr Zeit mit Trecker fahren und so weiter Zeit verbracht habe. Und da gab es eine Erfahrung, dass mein Vater da eine Jugendgruppe gegründet hat zum Thema Naturschutz und wir Hecken gepflanzt haben. Und da war ich so, ich weiß gar nicht, so wahrscheinlich so 8, 9, 10 Jahre oder sowas in dem Rahmen. Das ist jetzt nur gerade in meinem Kopf hochgekommen, warum auch immer.
Wie hat dich das geprägt, so deine Kindheit, für das, was du heute tust?
Ja, ich finde es total spannend, darauf zu gucken. Also auf der einen Seite finde ich, ist sozusagen die Verbindung aus ländlichem Raum und trotzdem sozusagen neuer Arbeit spannend. Ja, so, das finde ich ein total interessanter Aspekt, der natürlich jetzt auch durch Corona, die Pandemie sozusagen nochmal vorangetrieben wurde, zu sagen, ja, wie kann es gelingen, sozusagen zukunftsfähig auch auf dem Land zu arbeiten, das Land aufzuwerten, Coworking auf dem Land, sind ja alles solche Themen, die da mit reinkommen. Aber geprägt hat mich eigentlich was anderes und geprägt hat mich eigentlich der Aspekt eben in der Familie. Mein Vater war eben Lehrer, habe ich schon gesagt, an einer Sonderschule, so hieß hieß das damals noch, eine Schule für Lernbehinderte. Auch das war der Titel. Die Schule wurde dann irgendwann geschlossen im Rahmen von Inklusion und so weiter in Nordrhein-Westfalen. Und meine Mutter war Erzieherin. Und ich weiß, dass beide, und das ist immer noch so, also die leben auch beide noch, Grüße auch an der Stelle, beide immer sehr, sehr engagiert und aktiv sich für andere Menschen eingesetzt haben. Also es war immer irgendwie, meine Mutter war, die hat mir irgendwann gesagt, die ist 30 Jahre am Stück beim St. Martins-Umzug mitgegangen. Ja? Also entweder mit eigenen Kindern oder mit Kindern, mit denen sie gearbeitet hat oder mit Kindern aus dem Dorf. Mein Vater war in der Politik aktiv und so weiter und so weiter. Und das hat mich schon geprägt, dabei auch dann dieses Studium der sozialen Arbeit aufzunehmen, zu sagen, okay, es macht Sinn sozusagen, sich mit Gruppen und Menschen zu beschäftigen, die es, sagen wir mal ganz platt formuliert, in Anführungsstrichen nicht so gut haben, wie man selber. Ja? Also eben marginalisierte Gruppen und auch die politischen Rahmenbedingungen dahinter. Und das war sicherlich mit ein Grund, der mich geprägt hat und da auch zugeführt hat, dann 2000, in den 2000er, Anfang 2000er Jahre in Freiburg soziale Arbeit zu studieren. Und also ich bin dann in der stationären Jugendhilfe gewesen, erst in einem Kinderheim mit kleineren Kids, dann in einem Jugendheim, also in einer stationären Wohneinrichtung für männliche Jugendliche. War dann da in der Wohngruppe, Gruppenleitung und so weiter. Also das waren sicherlich Aspekte, die mich aus dieser Kindheitszeit sozusagen oder aus diesem Aufwachsen geprägt haben.
Bist du quasi dann katholisch auch erzogen worden?
Ja, auf jeden Fall. Ich war alles, ja. Ich war Messdiener und so weiter und so weiter, ja.
Ich bin ja evangelisch erzogen worden und bin ja irgendwann auch auf ja den Hashtag, wenn man so will, digitale Kirche mal gestoßen. Also die Digitalisierung in der Kirche, in der katholischen, in der evangelischen, das ist ja auch nochmal so ein Thema, das müsste man nochmal extra beleuchten als Extra-Folge vielleicht. Aber bist du in diesem Bereich also auch mehr als interessiert, also auch tätig oder verfolgst du das?
Ich verfolge es ein wenig. Vielleicht da so ein kleiner Schlenker rein. Das ist tatsächlich ja ein großes Thema. Also es ist ja eine total spannende Herausforderung. Mhm. Da haben wir eine Organisation, also sagen wir mal die katholische Kirche, also auf der evangelischen Seite kenne ich mich nicht so richtig aus, aber die katholische Kirche ist ja eine riesige Institution, die seit, man könnte in Anführungsstrichen sagen, seit 2000 Jahren existiert. Ganz so ist es natürlich nicht. Also rein organisational, so wie sie jetzt irgendwie strukturiert ist, ist sie noch nicht ganz so alt, aber eben schon auch, weiß ich nicht, 1000 Jahre oder so. Mhm. Wie gesagt, kenne ich mich nicht so richtig mit aus. Und die jetzt auch an so einem riesigen Transformationspunkt steht. Mhm. Und das zu beobachten, finde ich total spannend. Ja, also irgendwie diese Beharrungstendenzen in solchen oder in dieser Institution ganz besonders. Man kann ja den Begriff alte weiße Männer ja da irgendwie wunderbar anbringen, weil darum geht's, also Machtstrukturen, Machtnetzwerke und so weiter. Ich bin da insofern involviert, weil wir an der Katholischen Hochschule in Freiburg eine Weiterbildung haben zum Thema Pastoralmanagement. Mhm. Und die beschäftigt sich genau damit. Also wie kann es gelingen, diese Umbrüche, sagen wir mal, zukunftsorientiert oder zeitgemäß zu gestalten und auch sehr progressiv daran zu gehen und zu sagen, naja, wenn ihr so weitermacht, wie ihr das halt irgendwie hier macht, dann könnt ihr früher oder später eure Kirchentür auch einfach abschließen, weil da kommt keiner mehr, ja, so in dem Rahmen. Und da bin ich ein bisschen involviert, weil ich da einfach auch Teile selber inhaltlich mache zum Thema Digitalisierung in der Kirche, Netzwerkbildung und solche Geschichten. Aber auf der anderen Seite eben auch diese Weiterbildung gestalte. Ist aber ein hochgradig spannendes Thema.
Ja, ich war da nämlich vor einigen Wochen auch zu Gast hier im Norddeutschen Rundfunk. Die machen dort auch diverse Sendungen dazu. Also eine Pastorin hat dort ein Format und da sagte ich auch, also man hat ja jetzt in der Krise auch erlebt, wie viele Kirchgemeinden auch erfinderisch geworden sind aufgrund des Leidensdrucks und Gottesdienste gestreamt haben. Und also man kann ja extrem viel machen, wenn man erstmal vielleicht sogar dazu gezwungen ist. Aber ja, manchmal ist es eben schwierig, zu einer gewissen Offenheit auch zu kommen, zu diesen Themen. Und damit würde ich dann auch gerne nochmal überleiten zu Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Wie hast du die auch kennengelernt und Wie offen begegnen dir die entscheidenden Leute dort?
Ja, also kennengelernt, wie gesagt, durch die eigene Arbeit in dem Bereich. Also ich bin ganz ursprünglich ausgebildeter oder studierter Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, habe sozusagen diese ganzen Aspekte durchlaufen. Wie gesagt, dann auch in der sozialen Arbeit tätig gewesen, vornehmlich eben in den stationären Jugendhilfebereichen. Also das heißt Heim, ja, also in einem Jugendheim sozusagen für Leute, die das nicht kennen, auf einer Wohngruppe, wo man sozusagen mit den Kids Alltag gestaltet, ja, von Ausbildung, Schule und so weiter und so weiter. Dann bin ich da ja irgendwann rausgegangen, weil das eine tatsächlich wahnsinnig anstrengende, hochgradig komplexe, belastende Arbeit ist, die, auch da muss man ja nicht irgendwie drum rumreden, deren Wertschätzung sozusagen von der Gesellschaft ja nicht unbedingt besonders hoch ist, ja, so in dem Bereich. Ich bin dann gewechselt in den Bereich Qualitätsmanagement, habe dann Studiengänge und Hochschulen sozusagen im Qualitätsmanagement begleitet, sozusagen aus einer anderen Perspektive raus.
Müsste man nachfragen, Hendrik, warum ist denn die Wertschätzung nicht so groß von der Gesellschaft?
Auch da kann man sozusagen ganz grundlegend ansetzen. Eine Demokratie so oder ein Staat, so wie er funktioniert hier bei uns, versucht natürlich erstmal nach außen darzustellen, dass er so wie er funktioniert, gut funktioniert. Und dann kommen natürlich solche, sagen wir mal, problematischen Aspekte wie Drogensucht, Wohnungslosigkeit, auch Jugendlichen, Kriminalität und so diese ganzen Aspekte, die passen ja gar nicht sozusagen in dieses System rein, dass man sagt, unser Staat funktioniert gut. Ja, also müsste man sozusagen, wenn man eine entsprechende Finanzierung oder Wertschätzung auch in diesen Bereich reinlegen würde oder das gesellschaftlich auf eine andere Ebene heben würde, müsste man sozusagen zugestehen, ganz im Kern sozusagen zugestehen, ja, es läuft an vielen Stellen bei uns nicht gut. So. Und welcher Politiker sozusagen würde sagen, ja, es läuft halt kacke, deswegen machen wir hier Investitionen in die Sachen, sondern das wird ja erstmal sozusagen an den Rand gestellt. Das sieht man beispielsweise in der jetzigen, also gerade Bundestagswahl, Wahlkampf und so weiter. Wo kommen da diese Themen wirklich zum Tragen?
Wenig,
das,
ne?
Ist ganz wenig. Extrem wenig. Extrem wenig. Und dann muss man eben dabei sehen, und das finde ich den interessanten Punkt, dass wir über eine Branche sprechen, die auf der einen Seite eine der wenigen Wachstumsbranchen in Anführungsstrichen sind. Das ist natürlich alles andere als positiv, ja. Also sozusagen die sozialen Problemlagen, die eher zunehmen. Und wir über eine Branche sprechen, die einfach mit ungefähr, da ist je nach Zählweise, reden wir über 4,5 Millionen Beschäftigte, ja, in dem Rahmen. Also das ist ein riesiger Anteil von allen Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen, Tagesstätten bis hin zur Pflege und allem, was damit zu tun hat. Also einfach wirklich ein bedeutungsvoller sozusagen Bereich in unserer Gesellschaft. Und trotzdem kommt er so wenig vor.
Ja, das ist wirklich schade. Ich habe das kürzlich ja bei LinkedIn auch in einem Artikel mal geschrieben. Meine Mutter ist ja Krankenschwester, schon seit Jahrzehnten bei der Caritas, Sozialstation mobile Altenpflege. Ich habe meinen Zivildienst noch in einem Altenpflegeheim gemacht und habe ich ja auch geschrieben, selten wieder eine Arbeit mit so viel persönlichem Sinn irgendwie verbunden. Und das ist ja auch der große Unterschied zu, wenn ich jetzt zum Beispiel für Kunden in kommerziellen Zusammenhängen arbeite, dann ist das auch immer gut und es hat auch einen gewissen Sinn, aber es ist immer was anderes, als wenn du Menschen hilfst und das auch spürst und auch zurückbekommst. Du beschäftigst dich ja jetzt mit New Work und diesem ganzen Themenbereich. Das ist ja auch ein anderer Kontext als das, was New Work auch oft vorgeworfen wird, nämlich diese fancy Berlin-Mitte-Büro-Thematik. Das hat dich aber offensichtlich auch nie so wirklich gereizt.
Die fancy Büro-Thematik? Nee. die habe ich tatsächlich gereizt. Also ich denke ja öfter darüber nach, was ich mal so beruflich machen will. Ja, so irgendwie, auch wenn es irgendwie langsam Zeit wird, sich da mal irgendwie Gedanken zuzumachen. Aber das ist ganz, ganz klar. Also ich glaube, ich könnte niemals in einem Bereich arbeiten, wo halt irgendwie dieses nach außen gestellte oder sagen wir mal der Sinn, den du gerade angesprochen wirst, dass ich den erst suchen muss, sozusagen. Ja. Ja? Also dass ich mich erst auf die Suche danach begeben muss. Ja, warum ist das denn sinnvoll, was ich hier tun könnte?
Wir brauchen Berater, damit wir das herausfinden.
Ja, genau, Purpose-Berater oder sowas, ja, wo ich dann halt irgendwie denke, so, boah, da hätte ich echt ein Problem mit. Und dann hast du New Work angesprochen und das finde ich schon interessant, weil wenn man, sagen wir mal, auch da wieder Urvater, Friedhof Bergmann und so weiter in den Blick nimmt, dann ging es ihm ja nicht darum, eben, sagen wir mal, Smoothies an der Bar gratis zur Verfügung zu stellen oder einen Kicker irgendwo aufzustellen, sondern explizit, wenn man diese Bücher von ihm liest oder seine Veröffentlichungen liest von ihm, da kommt die soziale Arbeit, die Sozialarbeit, die Gesellschaftsgestaltung, sozusagen Gesellschaftsveränderung an ganz, ganz vielen Punkten explizit vor. Also seine Überlegung war ja, über dieses System New Work in dieser Dreiteiligkeit, ja, also bis hin zu dem, was die Menschen dann wirklich, wirklich tun wollen, das Lohnarbeitssystem über den Haufen zu werfen und zu sagen, da brauchen wir eine Alternative dazu. Und diese Ideen, die da dahinter stehen, auf die soziale Arbeit oder auf die Gestaltung von Gesellschaft sozusagen zu übertragen, das ist hochgradig interessant. Und dann geht es eben nicht mehr um Bälle, Bad und Kicker und irgendwelche Purpose-Diskussionen oder sowas.
Findest du denn Unternehmen, die sich mit Transformation und New Work beschäftigen, da wäre Friedhof Bergmann sozusagen Pflichtlektüre oder ist das mehr so jemand, der einfach mal irgendwann den Grundstein gelegt hat, das Ding ins Rollen gebracht hat und jetzt sind wir aber mittlerweile ganz woanders.
Ja, ich betrachte dabei New Work aus, also um es sozusagen in meinem eigenen Kopf zusammenzubringen, ja, so, sonst kommt man in so ein Dilemma rein, ja, mit der ganzen Geschichte. Aber ich betrachte es eben aus zwei Perspektiven. Das ist eben auf der einen Seite diese Perspektive New Work von Friedhof Bergmann und auf der anderen Seite die Perspektive New Work als zeitgemäße Organisationsentwicklung. Ja, also zu sagen, wie gelingt es, unsere Organisation in dieser Zeit sozusagen gut besser aufzustellen, so dass unsere Wertschöpfung möglichst gut funktioniert? Ja, das ist ja so Sinn und Zweck sozusagen von Organisationsentwicklung. Und dann ist die Frage, wo sind die Schnittpunkte zwischen dieser Organisationsentwicklung und den Ansätzen von Friedhof Bergmann? Und da, glaube ich, kann man sozusagen in der Werthaltung oder in den Grundideen, die Bergmann vermittelt, schon viele Aspekte übernehmen, die dann auch wiederum gelten für zeitgemäße Organisationsentwicklung, wobei sozusagen diese ganzen neuen Diskussionen, die wir da haben über selbstbestimmtes Arbeiten, Teams, die sozusagen selbst organisiert funktionieren und so weiter, das sind ja eben alles keine neuen Ideen, die jetzt auf einmal über irgendwelche New Work-Geschichten irgendwie hochpoppen, sondern das sind, was weiß ich, wenn man sich in der Systemtheorie umschaut oder systemische Beratung oder sowas, diese ganzen Sachen sich anschaut, da sind die Sachen seit Ewigkeiten sozusagen etabliert. Manchmal braucht man als Berater halt ein paar neue Ideen sozusagen, die man dann auch gut verkaufen kann.
Ja, aber wie du sagst, auch gute Führung ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht nichts Neues. Wird ja auch mal schnell mit fancy Begriffen um sich geworfen. Digital Leadership, dieses Leadership. Ich glaube, Führung, die sich gekümmert hat, das Gute im Sinn hatte, Menschen vertraut hat, gab es, glaube ich, schon immer. Hängt ein bisschen von den handelnden Personen ab. Ich habe jetzt ja auch schon apropos einige handelnde Personen in der Wohlfahrtssozialwirtschaft kennengelernt, die sich mit dem Thema Transformation New Work beschäftigen. Unter anderem ja auch die Ursel Wolfgramm, die hier schon im Podcast war. Liebe Grüße an dieser Stelle. Kannst du uns vielleicht auch noch 1, 2, 3 Beispiele nennen oder auch ein bisschen aus der Praxis erzählen, wo Organisationen aus der Wohlfahrtssozialwirtschaft schon wirklich auf einem guten Weg sind, vielleicht die du auch begleitet hast?
Ja, erstmal Grüße, Ursel, an dieser Stelle auch von meiner Seite. Welche Organisationen sind da gut auf dem Weg? Also wenn du Ursel Wolfgang ansprichst, dann ist, glaube ich, der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg da sicherlich ein Beispiel. Die Ursel ist da, glaube ich, sehr aktiv drin, sich da ja aufzustellen oder sich da zu bewegen mit allen Herausforderungen, aus denen sie, glaube ich, ja auch keinen Hehl macht, ja, zu sagen, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also wie gesagt, sie guckt natürlich auch auf einen Wohlfahrtsverband, ja, das muss man irgendwie sehen, das ist mehr als eine einfache Einrichtung oder Organisation, sondern es ist ja ein Netzwerk, ein Zusammenschluss von vielen Organisationen und sie ist da halt irgendwie für zuständig, sozusagen da halt irgendwie diesen Netzwerkgedanken zu halten. Und das erlebe ich bei vielen anderen Organisationen auch. Also als Beispiel bin ich gerade in einer größeren Organisation drin. Da machen wir eine Strategieentwicklung, 3.500 Mitarbeiter, Komplexträger. Und da sind, also auch das ist eigentlich eher eine Konzernstruktur sozusagen, ja, die da hinter steht, mit dem Versuch dabei wegzukommen von langfristigen Planungen, ja, der Festschreibung von Strategien über die nächsten 5 Jahre hin zu eher, sagen wir mal, einer projektorientierten Arbeit. Und das als ein Beispiel, ja, so irgendwie dabei erlebe ich dann immer wieder, dass die Organisationen oder die Verantwortlichen in den Organisationen sagen, ja, aber diese Ideen, die da sind, also selbstbestimmteres Arbeiten, kurzfristige sozusagen iterative Lernschleifen, die man da drin hat, das kennen wir doch alles aus unserer praktischen Arbeit, ja, also aus der sozialen Arbeit an der Basis. Und das finde ich das Interessante dabei. Anderes Beispiel, um es ein bisschen konkreter, greifbarer zu machen. Ich bin in einer Lebenshilfeeinrichtung drin, berate da ein Team. Da war es so, dass aus unterschiedlichen Gründen ist die Führungskraft aus diesem Team rausgegangen. Und dann war die Überlegung, brauchen wir eine neue Führungskraft oder können wir das auch anders gestalten, sodass wir quasi nur diese Stelle nachbesetzen, um dann sozusagen den Arbeitsanfall, der da ist, auf mehr Schultern zu verteilen und dann selbst organisiert in diesem Team zu arbeiten. Das ist hochgradig spannend. Also da geht es wirklich dann sozusagen um die Entwicklung von so einem selbstbestimmt agierenden Team in einer bestehenden Einrichtung, wo es wirklich nochmal schwierig wird, sozusagen dann auch zu sagen, ja, was sagen die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, wenn die einen so arbeiten, die anderen aber sich an alle Regeln und Vorgaben und so weiter halten müssen. Das sind so systemische Fragen, die damit reinkommen. Dann, wie reagiert so ein soziales System, wie die Organisation dann da drauf? Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, das kann man auch nachhören bei mir im Podcast, also auf Idee Quadrat habe ich auch nochmal einen eigenen Podcast, das ist beispielsweise das Bathildisheim in der Nähe von Kassel, das ist auch eine Einrichtung, die ist so, ich weiß gar nicht, 900 oder 1000 Mitarbeiter so in dem Rahmen bewegen, die sich eben auf diesen Weg zur kollegialen Führung, ja, Bernd Österreich und Co. begeben und da der Geschäftsführer sozusagen von seinem Weg berichtet, was ich auch total spannend finde. Anderes Beispiel vielleicht nochmal an der Stelle, Grüße dann raus an Thomas Mampel, der ist der Geschäftsführer vom Stadtteilzentrum Berlin-Steglitz, also andere Einrichtung wieder, ganz andere Ausrichtung dabei und die versuchen sozusagen über den Weg des Arbeitsfeldes da zu gehen und die haben angefangen mit dem Arbeitsfeld Kita und Kindertagesstätten, den anders aufzustellen und dann nochmal zu gucken, wie sie das sozusagen selbstbestimmter gestalten können. Das ist auch hochgradig spannend, ja, also da reinzugucken, weil das, also von den Organisationen her finde ich das interessant, das sind halt nicht Organisationen, die eine Sache machen, sondern beispielsweise Thomas Mampel, Stadtteilzentrum, das sind unterschiedlichste Arbeitsfelder, die damit reinfallen, ja, also von der Quartiersarbeit über die Kita, über die Suchthilfe und so weiter, die alle in einer Einrichtung sozusagen vereint sind. Und deswegen bin ich davon überzeugt, beispielsweise in der Privatwirtschaft oder in den Diskussionen sozusagen rundherum hört man ja immer von dieser VUCA-Welt, ja, also irgendwie volatil, schnelle Veränderungen, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeiten und so weiter. Und da sind die sozialen Einrichtungen eigentlich Profis drin, sich damit auseinanderzusetzen, aber schon immer, ja, also nicht jetzt irgendwie neu, sondern eigentlich kennen sie sich damit irgendwie schon wunderbar schon immer aus. Also das nur vielleicht so als ein paar Beispiele oder Einblicke da rein.
Ja, ist sehr spannend, weil über diese Beispiele liest man ja nicht in der in der Presse, in den Medien oder so. Da muss man schon ein bisschen nachgraben und schön, dass du das erzählst. Was sind denn so die Hürden, wenn ihr dann auch startet, über New Work zu sprechen?
Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein dabei. Ich glaube, da muss ich mich aber auch noch mal ein bisschen stärker reinbegeben. Eine der Hürden in sozialen Einrichtungen ist, dass oftmals eben keine funktionierenden Prozesse und Strukturen etabliert sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem das Gefühl haben, sagen wir mal, top-down geführt zu werden. Vielleicht zur Erklärung sozusagen dahinter, warum ich da diesen Gedanken habe. soziale Arbeit, egal in welchem Kontext, ob in der Kita oder in der Altenpflegeeinrichtung oder im Quartier oder egal wo, findet immer an der Basis statt. Ja, also Wertschöpfung in sozialen Organisationen, da gibt's ja keine Maschine dafür oder keine irgendwie Teams, die am Computer sitzen und eine App entwickeln oder sowas, sondern es geht quasi immer da, also oder Wertschöpfung ist immer sozusagen im direkten Kontakt zu den Menschen. Und daraus folgt sozusagen, dass sofort die Frage ist, ja, für was sind denn dann die Führungskräfte überhaupt da? Ja, also sozusagen diese Strukturen, die oben drüber kommen. Und wenn man sich dann trotzdem sowas wie Organisationen anschaut in unserem Bereich, dann sind die eben traditionell strukturiert, also formal, hierarchisch, mit Führungskräften, mit Vorgesetzten und so weiter und so weiter. Und da ist halt so die Frage, oder da ist so eine Diskrepanz drin. Eigentlich wissen Sie, wie Sie selbst organisiert arbeiten müssen, weil anders würde es gar nicht gehen. Und auf der anderen Seite aber eben dieses Problem dabei zu haben, trotzdem wird versucht, sozusagen mit Strukturen zu arbeiten, die eigentlich nicht so richtig sinnvoll sind in dem Kontext. Ist das nachvollziehbar?
Ja, also im Endeffekt gibt es diese Situation ja auch in der Wirtschaft oft, ne? Mhm. Du musst ja auch erstmal erklären, Appetit machen ja irgendwie auch. Und das finde ich nämlich auch einen ganz wesentlichen Punkt. Wie macht man da Appetit auf Neues, auf Veränderung?
Ja, aber ich glaube, in unserem Kontext hier wissen die Leute oder wissen die Einrichtungen, dass sie was verändern müssen sozusagen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und dann kommen sie aber dahin, erstmal zu sagen, ja, aber das, was dieses New Work oder diese Ideen, die da dahinter stehen, selbstbestimmtes Arbeiten, ja, das zu tun, was man wirklich, wirklich tun will und so weiter, diese Ideen dahinter, ja, das tun wir doch schon. So. Und dann zu sagen, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es ja nicht darum, dass jeder machen kann, was er will, sondern dass es strukturiert sozusagen abläuft und Rahmenbedingungen, Regeln, Vorgaben sozusagen auch in diesen neuen Arbeitsformen sozusagen, also im agilen Arbeiten, wenn man so will, dazugehören. Damit kommt so ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin nicht so richtig gut klar. Ja, so die freut sich immer darüber sozusagen, wenn sie halt irgendwie weiterwursteln kann. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, der dann mit reinkommt.
Wird dann aber auch schon agil gearbeitet mit agilen Methoden in einigen Organisationen, die du kennst?
Ich glaube in viel, viel mehr, als eigentlich den Menschen bewusst ist. Sie nennen es nur nicht so. Mhm. Aber sagen wir mal, nach der reinen Lehre und offiziell sozusagen, glaube ich, ganz, ganz wenig. Ich finde es immer lustig sozusagen, wenn man in so einer Kita kommt und also ich habe jetzt eine Beratung in der Kita gemacht und dann ging es eben auch darum zu sagen, ja, okay, wir brauchen halt sowas wie ein Kanban-Board, ja, wo man irgendwie die Sachen darstellen kann und Daily Stand-Up und so diese ganzen Geschichten, habe denen das erstmal so theoretisch dargelegt und gesagt, okay, das sind so die Rahmen, unter denen sich das bewegt. Und dann sagte die eine von den Erzieherinnen, die dann sagte, naja, wir haben halt kein Kanban-Board, aber wir haben hier so eine Pinnwand und dann treffen wir uns eigentlich immer jeden Morgen zum Kaffee und dann sprechen wir eigentlich immer darüber, was sozusagen am Tag ansteht und dann die wichtigen Sachen, die halten wir dann eben am Pinnwand, an der Pinnwand fest. Und ich sage, ja, genau so. Ja, also da sind schon viele Abläufe sozusagen etabliert da drin. Und da müsste man oder muss man aus meiner Perspektive genauer hinschauen und diese Abläufe strukturierter fassen, damit sie sozusagen nicht in so einer reinen Intuition bleiben.
Was ich auch gelernt habe, ist, dass wir in Teams, also auch branchenübergreifend, immer viel über das Was reden. Also wer macht gerade was, wer hat gerade was gemacht, wer macht demnächst was und wenig über das Wie. Wie geht's uns damit? Wie stellen wir uns das vor? Wie könnte es besser laufen? Und so weiter. Also auch so ein bisschen diese Reflexion dabei ist, glaube ich, so ein Thema, das noch stärker in den Fokus rücken könnte. Wenn ich mich an meine Zivi-Zeit zurückerinnere, Altenpflegeheim, auch Schichtübergabe ist dann schnell, aha, das war das, der macht das, achte mal auf den, der Patient H, A, B, C, zack. Also wie siehst du dieses Thema, sich da auch mehr über dieses, darüber auszutauschen, wie man zusammenarbeitet, vielleicht sogar, was man mal ausprobieren möchte, wie man mal mit neuen Tools arbeitet, digitale Tools zum Beispiel. Ja.
Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der fehlt in den Einrichtungen. Ja, das, was du ansprichst, also ganz einfach formuliert, ja, warum gibt es nicht sowas wie einen Zweiseiter oder vielleicht auch nur ein One-Pager oder sowas, wo drin steht, so und so arbeiten wir hier im Team zusammen. Mhm. Und es wird immer wieder sozusagen vorausgesetzt, dass alle wissen, wie man miteinander umgeht, wie das Team-Meeting abläuft und so weiter. Ich glaube, dass das ganz, ganz einfache Ansatzpunkte sind, zu sagen, ja, lass uns doch einmal oder was weiß ich, von mir aus auch quartalsweise oder halbjährlich oder zumindest einmal im Jahr uns zusammensetzen und darüber sprechen, wie wir hier arbeiten wollen. Ich habe da das Gefühl dabei, dass gerade in sozialen Einrichtungen das oftmals so vorausgesetzt wird. Ja, wir sind doch alle so sozial und wir haben doch so viele Mitten gestaltet. Ich weiß nicht, gestaltete Mitte, sagt ihr das was? Ja, also wenn man so zusammensitzt in so einer Runde und dann steht in der Mitte so ein Tuch und so Blumen, die dann da irgendwie stehen und auch solche Selbstfindungsgeschichten oder erlebnispädagogische Spielchen oder sowas, die man halt irgendwie gemacht hat, dass die Teams selber in der Arbeit dann oftmals keine Lust mehr dazu haben und dazu sagen, doch genau da nochmal hinzugucken und zu sagen, das zu strukturieren. Ich glaube, da kann man ganz, ganz einfach gut mit weiterkommen mit solchen Aspekten.
Wir haben jetzt beide Familien mit jeweils 3 Kindern. Wie organisierst du dich denn da? Fangen wir mal morgens an. Wie läuft denn dein Morgen mit 3 Kindern?
Jetzt aktuell haben wir noch Ferien. Das ist super, weil meine Kids inzwischen so alt sind, dass die halt echt irgendwie lang schlafen. Also teilweise ist es so, dass hier vor 10 oder 10:30 aktuell nichts los ist.
Ja, oh,
also
herrlich.
Nee, ist wirklich, also ist richtig cool. Das muss man ganz klar sagen. Der normale Alltag sieht aber völlig anders aus. Also das kommt dann dazu, dass meine Frau eben auch arbeitet, dass ich arbeite, dass die Kinder in die Schule gebracht werden müssen. Also der Sohnemann ist in der 1. Klasse oder kommt jetzt in die 2. Klasse. Das heißt, wir fahren ihn noch in die Schule, weil wir mit dem Zug sonst in die Schule fahren müssten. Und das wollen wir mit ihm noch nicht machen. Das heißt, noch so 1-2 Jahre. Das heißt, 6 Uhr morgens klingelt der Wecker. Mhm, bei uns allen sozusagen. Dann wird versucht, die fertig zu machen um 7 spätestens ungefähr, ja, so also spätestens 7:15, verlassen dann eigentlich alle und in den letzten 1,5 Jahren dann außer mir sozusagen das Haus. Ich bleibe in meinem Keller, in meinem Homeoffice sitzen. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit dazu. Aber eigentlich ist das so der Rhythmus, ja, dass man halt irgendwie so um 7:15 sind wir alle unterwegs, sind alle irgendwie raus. Mehr oder weniger relaxed. Das war am Anfang, war das echt anstrengend. Inzwischen, wie gesagt, sind die Kids ein bisschen älter, sodass es halt immer entspannter wird, habe ich so das Gefühl.
Ja, also das kenne ich auch. Bei mir sind es ja nun, wie gesagt, 3 Mädels, 2,5, 8 und 11, mit unterschiedlichen Routinen und unterschiedlichen Graden von Gereiztheit am Morgen. Und ein großes Thema ist bei unserer Großen, ja, die ist ja nun 11, auch das Thema digitale Medien und Smartphones und Apps. Das finde ich ist auch echt eine Herausforderung. Wie bringt man Kindern bei, Medien so zu nutzen, dass man natürlich auch mal sich unterhalten lassen kann, das gehört dazu, aber dass man sich damit auch weiterbilden kann. Mhm. Also auch im Kontext Schule sind da so viele Dinge ja möglich. Wie gehst du da mit dem Thema um?
Also, erste Aussage ist, ich habe keine Ahnung. Die zweite Aussage ist dann vielleicht, unsere Kinder sind auf der Waldorfschule. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir haben das irgendwie angegangen von vor schon ein paar Jahren, 3, 4, 5 Jahre oder sowas, haben wir die peu à peu sozusagen alle gemeinsam auf eine Schule gebracht, auch vor dem Hintergrund, dass ich davon überzeugt bin, dass das, was wir ganz am Anfang hatten, ja, so diese Frage, welche Kompetenzen braucht es eigentlich in der Zukunft sozusagen, da ja solche alternativen Schulsysteme sicherlich noch mal andere Möglichkeiten bieten als das staatliche Schulsystem. Und dann kommt darüber natürlich so diese Frage, ja, digital und wie digital sind die denn und so weiter und so weiter. Und Waldorfschule ist da ja ein bisschen verschrien sozusagen dazu, dass sie ihre digitalen Möglichkeiten da irgendwie nicht so richtig ausschöpfen. Und ich erlebe bei uns in der Schule zumindest, dass komplette Gegenteil dazu. Also auf der einen Seite ein sehr, sehr bewusster Umgang mit digitalen Medien, auch eine klare Ansprache von Seiten der Lehrkräfte zu sagen, wo ist es sinnvoll, wo ist es nicht sinnvoll. Ich habe beispielsweise für unsere Schule den Zoom-Account eingerichtet, weil irgendwann klar war, okay, dass sie den auch nutzen können. Das ging sehr, sehr schnell. Wir haben auch in dieser Pandemie wunderbare Erfahrungen damit gemacht, weil es weniger, glaube ich, auf diese Frage ankommt, ja, digitale Sachen nutzen, ja oder nein, sondern eher auf die Frage, wozu denn genau? Und das hat beispielsweise auch die Schule wunderbar hingekriegt in der ersten Klasse. Also wie gesagt, der Sohnemann, der Kleinste, ist in die erste Klasse gekommen letztes Jahr in dieser Pandemiezeit, was natürlich echt blöd war. Und die Lehrer dann relativ schnell auf den Unterricht draußen umgestellt haben. Ja, also jeder hat dann halt irgendwie seine Regenjacke angehabt und seine Wanderstiefel und dann sind die halt da losgewackelt. Und haben Sachen draußen gemacht, ja. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr kreativ. Für unsere Älteste, also die ist 15, das ist eine Herausforderung. So, Punkt.
Ja, kann ich verstehen. Wichtig, dass man dazu im Austausch und im Kontakt bleibt und auch selber, glaube ich, immer noch mal schaut, wie nutzen sie diese Geschichten? Also du kannst ja auch fast in jeder Game-App hast du ja irgendwie auch Social-Funktionen und kannst dich dann sofort in irgendeiner Art von Chat mit Leuten connecten und das birgt natürlich auch Gefahren, aber da gehen wir zumindest in diesem Podcast jetzt nicht weiter drauf ein.
Kann man schon mal einen anderen Podcast rausmachen, komplett.
Aber eine Frage, die ich meinen Gästen gern stelle, würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, was glaubst du denn ist eine wichtige Zukunftskompetenz für unsere Kids?
Eine,
die dir jetzt so in den Sinn kommt.
Verbindet Kreativität mit Umsetzung. Also ich glaube, die Kompetenz, sozusagen neue Ideen zu haben, gegebenenfalls auch aus unterschiedlichen Quellen sozusagen zusammenzusetzen, also ja, unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Wissensbereichen zusammenzusetzen, daraus was Neues zu denken, also denken zu können und dann aber aus dieser Idee sozusagen tatsächlich was machen zu können. Also eigentlich, sagen wir mal, eine Innovationskompetenz, ja, wenn man so will, weil Innovationen sind ja eben auch Ideen, die ins Leben gebracht wurden. Ja, ja. Und das, glaube ich, ist eine der wesentlichen Sachen und das funktioniert, glaube ich, nicht mehr ganz so traditionell, wie wir uns das manchmal denken. Aber ich glaube, Innovationskompetenz ist dann vielleicht ein guter Begriff.
Wie würdest du denn deinen Kindern erklären, was New Work ist, wenn sie mal danach fragen?
New Work ist der Versuch, Arbeit so zu gestalten, dass sie mir mehr gibt als nimmt oder mich stärkt, ja, also sozusagen, weil ich glaube, jeder verbringt einen Großteil seiner Lebenszeit mit Arbeit und diese Arbeit so zu verbringen, dass sie stärkt und nicht sozusagen schwächt. Da sind wir aber noch auf dem Weg.
Arbeit hat ja auch echt ein scheiß Image, ne?
Ja, genau. Ja, also irgendwie und davon wegzukommen und zu sagen, eigentlich ist es doch total wichtig und total sinnvoll und gerade in der jetzigen Zeit zu sagen, ey, jetzt müssen wir echt mal was machen. Ja, also irgendwie da braucht es Arbeit und zwar im anstrengenden wie auch im kreativen oder wie auch immer Sinn, der da dahinter steht. Und dann zu sagen, wenn man schon so viel Zeit damit verbringt, dann auch so, dass sie wirklich einen unterstützt und einen stärkt.
Da ist es jetzt auch an uns, unsere Generation, das unseren Kindern so beizubringen und mitzugeben. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich wurde so geprägt und erzogen, auch von meinen Eltern und Großeltern und so weiter. Man freut sich aufs Wochenende, man freut sich vor allen Dingen auf die Rente. Man ist froh, wenn man einen Job hat. Man bleibt in dem Job wegen der Sicherheit und man ordnet sich auch unter, um keinen Ärger zu haben und all diese Dinge, also so bin ich irgendwie erzogen worden, was dann auch zu Unmut führte, weil ich habe auch schon ein, zwei Mal den Job gekündigt und habe dann was anderes gemacht. Das war anfangs noch so, wie kannst du nur? Und heute haben die Kinder ja einfach unendliche Möglichkeiten. Sie können zu Hause sitzen und für 10 Millionen Unternehmen arbeiten. Sie können Sprachen lernen. Also diese unendliche Vielfalt macht es dann natürlich auch nötig, darüber nachzudenken, was stärkt denn eigentlich, ne? Was steckt denn in dir? Was sind deine Stärken? Mhm. Was probierst du mal aus? Und das finde ich ja auch ganz wichtig, dass die Kinder überhaupt Dinge ausprobieren, auch wenn sie die vielleicht nach einem halben Jahr dann erstmal wieder fallen lassen. Aber nichts ist doch auch schlimmer, wenn Eltern dann ihre Kinder jahrelang irgendwie zum Ballett schleifen, weil sie glauben, das ist das Richtige. Wichtig finde ich, dass die Kinder sich dann irgendwie entfalten und auch ein positives Verständnis von Arbeit auch bekommen und auch von Wochenenden und all diesen Dingen. Also wenn ich das manchmal auch an der Schule bei uns noch höre, wenn dann Eltern ihre Kinder abholen am Donnerstag, nicht mehr lange, bald ist Wochenende, dann hast du es geschafft, dann könnte ich immer schon die Wände hochgehen, weil das ist ja so ein schlimmes Verständnis von Arbeit, das wir ja eigentlich versuchen genau abzuwickeln, ne?
Ja, und ich glaube, da an dem Punkt ist nochmal ein guter Aspekt, um auf diese oder auf die Verbindung von New Work und sozialer Arbeit zu kommen. Es gibt eine Definition der sozialen Arbeit, so eine internationale Definition, also für die Leute, die in dem Bereich nicht so unterwegs sind, die kann man nachlesen. Ich weiß nicht, ich schicke dir den Link mal zu für den für die Shownotes. Mhm. Und da steht drin, dass soziale Arbeit die Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen stärken soll. Ja, also alle soziale Arbeit soll darauf abzielen, sozusagen ein bisschen kürzer gefasst, Selbstbestimmung und Autonomie der Menschen zu stärken. Und das eben nicht nur sozusagen bei den privilegierten Kindern, die, wie wir das ja auch mit unseren Kindern machen, mit dem Auto zur Schule gefahren werden und so weiter, sondern eben auch in den marginalisierten Gruppen, auch in den Gruppen sozusagen die von Menschen, die es eben nicht so gut getroffen haben, von Kriminalität, Drogensucht und so weiter, bis hin zu ja eben Pflege oder sonst irgendwas, darauf zu schauen, wie kann es gelingen, sozusagen selbstbestimmt und autonom agieren zu können in so einer Welt. Und dann kommen ja genau solche Aspekte rein, die du gerade eben genannt hast, zu überlegen, ja, was steckt denn eigentlich in mir drin? Ja, also was ist denn eigentlich die Kompetenz? Und dann wieder Übertrag zu Frithjof Bergmann. Was ist es denn eigentlich, was ich wirklich, wirklich tun will? Und dann soziale Arbeit oder die sozialen Organisationen insgesamt so zu verstehen, die Menschen auf diesem Weg zu begleiten, das herauszufinden. Und das, finde ich, ist so dieser Übertragungsaspekt, der da sehr, sehr stark sozusagen in dem Kontext drin ist. Und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe für die Zukunft, weil aktuell machen wir das oft nicht. Ja, also wenn man beispielsweise sowas sieht wie gehen wir mit unseren Arbeitslosen um? Ja, also man kommt in die Arbeitslosigkeit rein aus unterschiedlichsten Gründen. Gibt es ja tausend Möglichkeiten sozusagen. Am Anfang noch alles ganz cool, dann rutscht man irgendwann in Hartz IV, dann ist man irgendwann langzeitarbeitslos sozusagen. Und es gibt Studien, es gibt Beweise sozusagen, also wirklich empirisch sehr, sehr nachvollziehbar dargelegt, dass alle Programme, die für die Menschen in dieser Arbeitslosigkeit, um die da rauszuholen, die da angeboten werden, die sind alle für die Katz. Die sind total sinnlos. Ja, die setzen eben nicht sozusagen auf die individuellen Stärken der Menschen oder versuchen, die Menschen individuell zu stärken, sondern versuchen dann halt irgendwelche Bewerbungstrainings oder sonst irgendwie einen Quatsch zu machen für eine Arbeitswelt, die ja komplett anders ist als das, was sich so ein, sagen wir mal, Arbeitsagentur, ohne da jetzt irgendwie irgendwie negativ drüber reden zu wollen.
Nochmal schön bashen hier zum Schluss.
Ja, genau, nochmal einmal so ein Bashen. Nein, aber also ja, von dieser Vorstellung her, also wer weiß, wie die Arbeitswelt sozusagen in 5 oder 10 Jahren aussehen wird, ja. Und die Menschen können wir da nicht drauf vorbereiten, indem wir denen sozusagen Qualifikationen an die Hand geben, sondern wir können sie darauf vorbereiten, indem sozusagen ja deren Stärken, deren Selbstbestimmung, deren Autonomie, wie eben in dieser Definition für die soziale Arbeit angegeben ist, herauskristallisiert werden oder herausgeschält werden und das in der Begleitung.
Letzte Frage dazu. Glaubst du denn auch, das ist die Aufgabe von Organisationen, den Mitarbeitenden dabei zu helfen, die Stärken herauszufinden oder zu schärfen? Oder ist das eine Verantwortung, die ich individuell habe? Und das Unternehmen, also jetzt wieder in die Wirtschaft gedacht, muss ja am Ende einfach nur wirtschaftlich erfolgreich sein.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall, also oder andersrum, also ein Unternehmen ist ja erstmal da, um einen bestimmten Zweck sozusagen zu erfüllen. Und dann zählt sozusagen das Individuum also ich als Hendrik Epe mit allen sozusagen meinen Stärken und Schwächen und so weiter, bin da eigentlich erstmal ziemlich wurscht, solange ich meine Rolle ausfülle sozusagen, ja, also meine Rolle in einem bestimmten Kontext, aber um diese Rolle auszufüllen und damit sozusagen die Wertschöpfung der Organisation möglichst gut gestalten zu können, was auch immer die Organisation tut, was auch immer diese Wertschöpfung dann ist, sozusagen, ist es natürlich ein Anliegen der Organisation darauf zu gucken, dass ich meine Stärken, das, was ich sozusagen besonders gut kann und auch idealerweise will, also die Kombination aus beiden, dass ich auch dahin komme, das tun zu dürfen, beziehungsweise diese Stärken und Fähigkeiten auch zu entwickeln oder entwickeln zu können innerhalb dieses Unternehmens, aber nicht sozusagen, weil das Unternehmen ein nettes Unternehmen ist und halt irgendwie auf seine Mitarbeiterzufriedenheit guckt, sondern umgekehrt, um die Wertschöpfung möglichst gut zu gestalten, macht es Sinn, sozusagen auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schauen, dass sie möglichst ihre Stärken an den richtigen Stellen sozusagen ausleben können.
Mhm. Finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist ja oft sehr, sehr hagelig, diese Verbindung. Und finde ich, das ist sehr gut nochmal erklärt. Und ja, Hendrik, damit kommen wir auch schon wieder langsam, aber sicher zum Ende der heutigen Folge. Wir werden es aber mit Sicherheit nochmal fortführen. Sowohl das Thema Familie verdient nochmal ein Deep Dive.
Ja, auf jeden Fall ein ausuferndes Thema. Ja,
als auch Kirche und Digitalisierung und Transformation finde ich auch, ist auch nochmal spannend. Gibt's noch einiges? Man sollte dir auf jeden Fall folgen und zwar am liebsten, erzähl nochmal, wo genau.
Genau, einmal gibt es natürlich den Blog unter idquadrat.org. Das ist die Website, sozusagen die Heimatadresse, wie auch immer man das nennen will. Ansonsten findet man mich aber auch in allen Social-Media-Kanälen. Am sinnvollsten, glaube ich, ist wahrscheinlich Twitter, da unterwegs zu sein, weil ich da relativ aktiv bin.
Gut, und damit kommen wir dann auch nochmal abschließend zu zwei, drei kurzen Sätzen, die ich dir einmal rüberschmeiße, die du bitte spontan beendest, Hendrik.
Okay.
Bist ja spontan, oder?
Das weiß ich nicht.
Kommt drauf an. Das werden wir sehen. Okay. Mit Rostock verbinde ich das
Meer.
aber nicht immer nur mit einem Wort beenden. Den Satz.
Nee, ist okay. Obwohl, aber wenn das du schaffst. Das, was mir jetzt ganz spontan eingefallen ist, weil ich halt irgendwie nach Rostock geguckt habe, ich dachte, irgendwie Fußball wäre halt noch irgendwie so ein Ding gewesen. Mhm. Aber das Meer ist, glaube ich, das, was echt mir erstmal in den Sinn kommt. Ja.
Okay, wir machen weiter. Ich schalte ab, indem
ich Fahrrad fahre. Also ich gehe sehr gerne Rennrad fahren und Fahrrad, Mountainbike und so weiter und so weiter.
Auch ambitioniert oder just for fun?
Ambitioniert für mich. Also ich bin nicht in irgendeiner Weise wettkampfmäßig unterwegs. Aber also wenn ich fahre, dann fahre ich auch schon, also für meine Verhältnisse, ich habe keine Ahnung, relativ schnell. So, glaube ich. Weiß ich nicht.
Berg runter, Kneipe in Sicht.
Alles.
Ja. Okay, machen wir weiter. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
Ich habe gerade im Urlaub gelesen, ich bin da spontan drüber gestolpert, ist Der Salzpfad. Das ist jetzt gerade irgendwie so ein Spiegel-Bestseller und ich habe mir den wirklich nur spontan in der Bibliothek gekauft. Da geht es um ein Pärchen, die einen Wanderweg wandern in England mit einer Hintergrundgeschichte, also eine wahre Geschichte sozusagen dahinter. Das ist war total, ja, fand ich ein super Buch. Mhm. Ja, also wenn es nur eins sein soll, dann das habe ich nämlich gerade im Urlaub gelesen.
Okay, ich lasse mich inspirieren von?
Von manchmal zu viel, glaube ich. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Herausforderung, sozusagen den Fokus zu halten. Vor allen Dingen sind es Bücher und Podcasts.
Man sagt mir nach, dass?
Oh, weiß ich gar nicht. Was sagt man mir nach? Keine Ahnung. Also das ist ja
der Epe,
der sollte sich jetzt mal konzentrieren.
Und ich könnte mich aufregen über.
Ja, ich könnte mich schon aufregen über den aktuellen Wahlkampf. Also das finde ich bedenkenswert. Das ist
eine Sauerei.
Ja, es ist eine Sauerei. Es ist eine Sauerei, dass viele von den Themen, die wirklich zukunftsträchtig sind, so Kacke angegangen werden, also so, also in Nebenkriegsschauplätzen Sachen angegangen werden. Also eben solche Themen, die wir ja hier hatten, Thema Lernen, Thema Kompetenzen, Thema Schule, Thema Bildung, Thema Digitalisierung. Ja,
selbst Digitalisierung, ne?
Ey, meine Fresse, echt. Also sorry, aber das ist doch echt scheiße. muss man wirklich sagen.
Ja, das geht mir ähnlich.
Ja, und bei allen Parteien. Also da nehme ich keinen aus. Also das ist nicht der Punkt, dass ich irgendwie sagen würde, ja, die CDU oder Laschet kriegt es nicht auf die Reihe oder so. Das ist nicht der Punkt, sondern wirklich alle kriegen sozusagen irgendwie die Sachen, die wirklich wichtig wären, nicht auf den Punkt. Und ich meine, wenn wir schon da sind, bei der SPD stört mich dann halt irgendwie dabei, dass sie eigentlich dieses Thema New Work, also ja, Zukunft der Arbeit, irgendwie positiv aufnehmen könnten und das überhaupt nicht tun. Also da geht denen wirklich was verloren. Und bei den Grünen, da würde ich auch sagen, könnte schon noch ein bisschen mehr Radikalität, also an die Wurzel zu gehen von den Problemen, die wir haben, schon noch mitspielen.
Mehr Joschka, mehr früher Joschka.
Ja, genau, mehr so, sozusagen mehr Polarisierung. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft das aushalten würde, aber ich glaube, wichtig wäre es, ja.
Hendrik, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diesen Einblick in New Work, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Wir bleiben natürlich im Kontakt. Folgt dem Hendrik. Wir packen alles in die Shownotes und dir natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Spaß mit deiner Familie und bleib gesund.
Danke, Grüße nach Rostock.
Danke, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat, Folge 77 mit Hendrik Epe, unserem Mann in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft für gute Arbeit und gute Transformation. Ich würde vorschlagen, ihr folgt ihm auf Twitter, LinkedIn, könnt ihr das tun. Ich packe euch außerdem seine Webseite in die Shownotes. Checkt das mal aus, es lohnt sich. Ich darf euch außerdem nochmal darauf hinweisen, dass ihr mir gerne Feedback geben könnt. Ich freue mich über jede Nachricht, die mich erreicht, über die einschlägigen Kanäle. Ihr könnt auch gerne auf meine Webseite kommen, gabrielrath.com. Schreibt mir, was euch gefällt, was ihr euch wünscht, wen ich unbedingt mal einladen sollte. Und vielleicht klappt das ja sogar. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und lese mir alles durch und antworte euch natürlich auch. Vielen Dank für all euren Support auch nochmal an dieser Stelle. Wenn ihr diesen Podcast mögt, einzelne Folgen feiert, dann teilt die Folgen gerne in euren Netzwerken mit euren Partnern, Familien, Kollegen. Lasst es doch gerne auch noch weitere Leute wissen, damit dieser Podcast noch weitere Kreise ziehen kann, wie man hier oben auch sagt, wenn man zum Beispiel in die Ostsee springt, um mal überzuleiten zu einem weiteren Thema. Wir sind wieder gestartet hier mit unserer Crowdfunding-Aktion, den Eisbademeisters. Und die Eisbademeisters, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen. Wir gehen also den ganzen Winter durch in die Ostsee, die natürlich von Woche zu Woche kälter wird. Und wir sammeln Spenden, und zwar für einen guten Zweck. In diesem Jahr wird es für die Obdachlosenhilfe Rostock wieder sein. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit den Eisbademeisters in Hamburg unseren Freunden 35.000 Euro gesammelt über den Winter. Mal schauen, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auch über die Partnerschaft mit Better Place, die wir in diesem Jahr haben. Auch Better Place wird übrigens demnächst noch hier zu Gast sein in diesem Podcast. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ihr könnt also gerne auch dazu euch informieren. Auf Instagram tut ihr das am besten. Schaut dort mal nach den Eisbademeisters und dann bekommt ihr auch alle Links und könnt zuschauen. Oder ihr kommt mal dazu. Immer freitags 16.30 Uhr in Warnemünde treffen wir uns auf der Strandpromenade Höhe Hotel Hübner. Also eine spannende Sache, die nicht nur die Gesundheit stärkt, sondern auch einen guten Zweck verfolgt. Insofern wünsche ich euch erstmal alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Bleibt vor allen Dingen gesund und bleibt connected.